Die KI entwickelt sich exponentiell und das ist unsere einzige Chance und wir sollten das auch wirklich jetzt mal verstehen und entsprechend handeln.
Ab 2026 ist das Jahr des großen Umbruchs. Wie nehmen Sie den aktuellen Stand der humanoiden Robotik wahr? Wo stehen wir jetzt gerade in diesem Moment?
Bei der KI haben wir jetzt einen Moment, wo wir tatsächlich sagen können, wenn nicht jetzt, wann dann? Und deshalb ist das, was heute noch nicht möglich ist, nicht erst in 10 oder 20 Jahren möglich, sondern wahrscheinlich schon in einem halben Jahr. Wenn es niemanden mehr gibt, der in dem Büro sitzt, außer vielleicht künstliche Intelligenz, wer verdient denn dann Ihre Rente?
Ja, hallo Herr Knoll, herzlich willkommen bei Everlast AI. Ich freue mich, dass wir heute sprechen. Herr Knoll,
schön, ja.
Sie haben 1985 Elektrotechnik in Stuttgart studiert, 1988 in Berlin, summa cum laude, in Informatik promoviert, 1993 habilitiert, waren Professor in Bielefeld und leiten seit 2001 den Lehrstuhl für Robotik, künstliche Intelligenz und Echtzeitsysteme hier an der TU München. Mit über 1000 Publikationen, mehr als 40.000 Zitationen, sind IEEE Fellow und vieles mehr, unter anderem Fellow der Universität Tokio. Und kürzlich haben Sie mit OneAlpha ein eigenes KI-Startup gegründet. Helfen Sie uns zunächst nochmal zu verstehen, wie Sie an diesem Punkt gekommen sind. Was hat Sie ursprünglich in die Informatik und dann in die Robotik gezogen?
Naja, also ich hatte ja, wie Sie schon gesagt haben, Elektrotechnik, Nachrichtentechnik und Informatik studiert. Und es war damals so, dass natürlich die Kommunikationstechnik einen riesigen Aufschwung hingelegt hat. Und das Telefon galt damals als größte Maschine der Welt. Ja, und Vermittlungstechnik ist natürlich im Zuge der Digitalisierung ein ganz wichtiger Teilaspekt gewesen oder eine Teilindustrie. Es gibt ja sozusagen zwei Bereiche, die die Digitalisierung ausgemacht haben. Auf der einen Seite die professionelle Kommunikationstechnik, ja, und auf der anderen Seite die Unterhaltungselektronik. Auf der Kommunikationstechnikseite waren es eben die Digitalisierung des Telefonnetzes und die digitalen Vermittlungsanlagen. Und auf Seiten der Unterhaltungselektronik war es im Grunde die CD. Ja, das war gerade die Zeit, als die CD entwickelt wurde. Das ist ja auch eine europäische Entwicklung gewesen, wie übrigens auch die ganzen Kompressionsverfahren im Wesentlichen eine europäische Entwicklung waren und auch die Pulskodemodulation und solche Sachen sind zwar auch in Amerika, aber eben auch in Europa gemacht worden und in Deutschland. Wir hatten damals die führende Telefonindustrie mit vielen Unternehmen und da war es natürlich schon naheliegend, sich dieses Feld auszusuchen, zumal es mich eben auch persönlich fasziniert hatte. So, und von der Vermittlungstechnik ist natürlich der Weg zur Informatik nicht allzu weit, insbesondere wenn Sie Vermittlungsanlagen haben, das sind ja sehr große Systeme. Sie haben im Grunde alle Aspekte, die einen fordern. Ja. Sicherheit, Sie haben Echtzeit, Sie müssen sozusagen suchen und finden, Wegefindung. Ja. Wenn Sie mich anrufen wollen, ja, dann muss der Rechner ja entscheiden, wo sind Sie und so weiter. Und dann kam natürlich schon damals auf der ganze Mobilfunk. Also es gab ja natürlich schon analoge Mobilfunknetze, klar, aber die Digitalisierung, Stichwort GSM, das ist ja übrigens auch ein europäisches Projekt gewesen, ja. Die zeichneten sich schon ab und das heißt, also, es war ein riesiges Feld. Das war sozusagen der Übergang zur Informatik, ja, und dann haben sie ja nach der Robotik gefragt. Und die Robotik ist natürlich ein Feld gewesen, das damals eigentlich völlig getrennt war. Industrierobotik auf der einen Seite, aber eben auch die KI, die künstliche Intelligenz, schon damals absehbar, dass das eigentlich eines ist. Von daher, wenn Sie sich die, können wir vielleicht auch noch gleich mal diskutieren, ja. Wenn Sie sich anschauen, das eine ist sozusagen die Automatisierung der Hand und das andere die Automatisierung des Hirns. Und im Zusammenfluss mit dem Körper, Physical AI, Embodiment, das ist was eigentlich auch damals schon klar war, was übrigens auch den Gründern der KI durchaus bewusst war. Also wenn man heute sagt, das sind eigentlich zwei verschiedene Felder, die jetzt zusammengeführt werden, sehe ich das nicht so.
Okay, das ist sehr interessant. Da würde ich gerne direkt einmal vertiefen und nachhaken, weil ich neulich auch ein Gespräch mit einem Robotiker hatte, der mir sagte, dass man künstliche Intelligenz und Robotik jetzt zusammenführt. Das ist ja auch der Auslöser, weshalb viele jetzt überhaupt sich mit künstlicher Intelligenz und der Folge Physical AI beschäftigen, losgelöst durch die generative KI. Das war ja der Auslöser für die meisten von uns, sich in der Tiefe mit dem ganzen Feld zu befassen. Und der sagte mir, er wurde noch vor 5 Jahren von Veranstaltungen teils verjagt, als er davon erzählte, dass man ja auch die generative KI und die Robotik ja zusammenführen könne und die Disziplinen sozusagen sich gerade vermischen. Wie haben Sie das erlebt? Also die.
Naja, also ich sehe das etwas anders, ja, weil wenn Sie sich die Gründerväter mal anschauen, also insbesondere es gibt so ein Interview von Marvin Minsky Anfang der 70er Jahre, ja, wo er schon gesagt hat, also in kürzester Zeit wird die KI in der Lage sein, das Auto zu reparieren und also alles, was sozusagen einen Körper bedingt. Ja, Sie können ja nicht, wenn da nur ein Kasten auf dem Tisch steht, kann ja kein Auto reparieren. Also implizit, aber auch explizit war immer klar, dass die Robotik ein ganz wesentlicher Teilbereich oder auch umgekehrt KI ein Teilbereich der Robotik ist. Ja. Und das war auf der Forschungsseite schon sehr früh erkennbar. Also gibt es das alte Projekt in Stanford, Shaky. Ja, Shaky war ein mobiler Roboter, der sich eigentlich gar nicht so sehr von unseren heutigen mobilen Robotern unterscheidet. Also das alles viel größer war und natürlich gar nicht leistungsfähig. Aber solche Sachen wie die ganze Planungsverfahren, Blocks World, auch die Frage, wie man jetzt sozusagen Geometrie beschreibt, um dann sozusagen zwischen irgendwelchen Objekten hin und her zu navigieren, Navigation. Das stammt alles schon aus dieser Ecke, also Ende der 60er Jahre KI und Robotik. Das war aus meiner Sicht, war das immer eins und das sehen Sie auch in den frühen Konferenzen. Also insofern sehe ich da nicht nur keinen Widerspruch, sondern es ist tatsächlich eigentlich, wenn Sie so wollen, ein ganz natürlicher Prozess, dass das jetzt zusammenführt. Und der Grund dafür ist natürlich, dass die Mechanik und die Mechatronik jetzt viel leistungsfähiger sind. Mhm. Aber die ersten Versuche und die ersten Systeme kommen eindeutig aus der KI-Forschung in die Robotik. Mhm. Ja. Die Industrierobotik, wie gesagt, hat sich davon weitgehend unabhängig entwickelt. Aber da ging es ja auch mehr um Handhabungsprozesse, also einen sehr spezifischen Bereich des menschlichen Könnens.
Ja, sehr interessant. Also da habe ich gleich nochmal diverse Fragen, was sich gerade tut im Feld, was Ihre Prognosen für die Zukunft sind. Lassen Sie uns das vielleicht nochmal zunächst vertiefen, wie sich das, was wir heute unter Physical AI verstehen oder ein doch eher neuerer Begriff wahrscheinlich Physical AI, wie sich das unterscheidet, vielleicht noch vor ein paar Jahrzehnten, wenn man über Robotik sprach. Haben Sie denn Umbrüche erlebt, jetzt losgelöst, sage ich mal, durch, sagen wir 2022, hat sich das ganze Feld jetzt schneller, entwickelt sich das gerade schneller? Was sind die größten Durchbrüche, die Sie vielleicht jetzt auch die letzten Jahre wahrgenommen haben?
Also vielleicht fangen wir nochmal am Anfang an, weil Sie ja gerade die Frage gestellt haben, wie ich das sehe. Ja. Und auch wie ich sozusagen in der Informatik gearbeitet habe. Damals in Berlin war es so, dass das Institut, an dem ich auch promoviert habe, unter der Leitung von Professor Hummel stand, war in der Informatik angesiedelt und hat sich mit Robotik und Prozessdatenverarbeitung beschäftigt. Damals gab es noch 2 weitere Universitäten, die Robotik in der Informatik hatten, also ganz explizit, möglicherweise gab es noch andere, aber die eben hervorstachen. Das war auf der einen Seite natürlich München, TU München, ja, mein Vorgänger hier, und Karlsruhe. Mhm. Und da war die Robotik in der Informatik angesiedelt, also da gab es überhaupt kein Vertun. Ja, und so hat sich das dann eben weiterentwickelt. Es gab ja verschiedene, sagen wir mal, Hochs und Tiefs der KI-Entwicklung. Und man hat natürlich in Deutschland auch immer, sagen wir mal, ist man immer gewissen Trends gefolgt aus Amerika, was nicht immer schlau ist. Ja. Das sehen wir auch jetzt ja wieder. Und man hatte durchaus leistungsfähige Informatik-Lehrstühle, die hat man dann aber in den 90er Jahren eigentlich auslaufen lassen. Ja. Jetzt hat man sozusagen erkannt, dass das eben eine absolut wichtige Basistechnologie geworden ist und besetzt diese Lehrstühle wieder neu. Aber es wäre natürlich sicherlich nicht schlecht gewesen, wenn man sie durchgängig besetzt gehalten hätte, so wie diesen hier. Und wir sind ja auch, sagen wir mal, mehr oder weniger von in den letzten 25 Jahren eigentlich von null auf eine sehr beachtliche Größe gewachsen. Mhm. Ja, das ist natürlich auch nachfragebedingt.
Lassen Sie uns zunächst nochmal tief auf Ihren Werdegang eingehen. Ja. Sie waren 10 Jahre lang Leiter des Neuro-Robotics-Projekts, Teilprojekt im Human Brain Project, einem der ambitioniertesten Forschungsprojekte der EU. Über 1 Milliarde Euro Budget. Ihre Plattform hat Gehirnmodelle mit Roboterkörpern in geschlossenen Regelkreisen verbunden. Für alle, die das noch nie gehört haben, was genau ist Neuro-Robotics Und warum ist dies so wichtig?
Also Neurorobotik versucht, Roboter zu steuern auf der Basis von biologisch akkuraten Modellen. Ja, das heißt also, es geht darum zu gucken, wie macht die Natur das, wie machen wir das und was können wir davon übernehmen. Ja, und da sprechen wir von Brain-Inspired und Brain-Derived. Das ist ja ein alter Traum der Menschheit, sozusagen das Fliegen von den Vögeln abzukupfern. Aber wie sich eben immer wieder herausstellt, ist es so, dass dass das zwar sozusagen Existenzbeweis ist, phänomenologisch ist es klar, man kann auf unserem Planeten fliegen, aber die Techniker haben andere Flugzeuge entwickelt, die sich jetzt nicht mit dem Flügelschlag des Vogels mehr oder weniger beschäftigen. Allerdings natürlich schon, was die Aerodynamik betrifft, sich sehr stark anlehnen, das, was man von den Vögeln lernen kann. Aber es gibt zumindest nach meiner Kenntnis kein Flugzeug, das jetzt so ernst zu nehmen mit Flügeln schlägt, sondern das sind halt andere Prinzipien, die dann letzten Endes genutzt werden. Ja. So, das heißt also, der Traum ist, von der Natur zu lernen und das dann zu übertragen. Neurorobotik ist ein ganz expliziter Begriff, um das sozusagen zu operationalisieren. Und man hat auch einiges erreicht in dieser Richtung. Ja? Nicht nur im Human Brain Project, sondern auch vorher schon. Also es gibt durchaus einiges, was man gerade im Bereich Bildverarbeitung, was man vom menschlichen Gehirn oder vom Lebewesen lernen kann, von der Organisation des Gehirns. Man muss aber selbstkritisch anmerken, dass die Frage, ob sozusagen die Techniker eine bestimmte Lösung vorher entwickelt haben, bevor die sozusagen die bioinspirierten Lösungen Platz greifen konnten, geht eigentlich meistens zugunsten der Techniker aus, ja, mit Ausnahmen. Wie sich das jetzt weiterentwickelt, wird man sehen. Also wir haben im Rahmen des Human Brain Projects und auch vorher schon, haben wir auch Roboter entwickelt oder waren wir Teil von Gruppen, die Roboter entwickelt haben, die dem menschlichen Skelett sehr ähnlich sind. Ja? Die also sozusagen die Dynamik der menschlichen Bewegung nachempfinden. Und zwar auf der Basis der Hypothese, dass sich Intelligenz nur in einem Körper entwickeln kann. Ja, also es gibt durchaus Körper mit wenig Intelligenz, aber sozusagen ein Gehirn, das dann nur rumliegt, gibt es eigentlich nicht. Das heißt also, Voraussetzung dafür, dass sich Intelligenz entwickelt, ist erstmal eine körperliche Entwicklung. Ja, das sehen wir ja auch an der Geschichte der Evolution. Ja, einfache Lebewesen, die sozusagen erstmal nur da waren, stehen am Anfang und das hat sich dann nach und nach entwickelt. Also der Gang, die Möglichkeit, dann also erstmal vermutlich im Meer, dann ans Land gegangen und so weiter. Ja, Sie kennen diese ganzen die ganze Geschichte. Dann kann man eben davon ausgehen, dass ein Körper tatsächlich die Voraussetzung ist, dass sich eine bestimmte Art von Intelligenz entwickelt, beispielsweise eben auch um zu überleben. Und wir als Menschen haben ja nicht so furchtbar viele Fähigkeiten, außer unsere Intelligenz, um uns in diesem Planeten sozusagen durchzusetzen, was wir ja auch geschafft haben. Aber im direkten Kampf mit einem Wolf haben wir wenig Chancen. Das heißt, wir müssen uns da also etwas intelligenter verhalten und da hilft uns unser Gehirn.
Ja, okay, das ist ja eine höchst interessante Aussage oder Erkenntnis. Also wenn Sie sagen, Intelligenz, menschenähnliche Intelligenz kann nur in einem menschlichen Körper funktionieren, dann bedeutet das ja auch in der Konsequenz, dass das, was wir gerade mit LLMs beispielsweise sehen, nicht ausreichen würde, um zu so einer allgemeinen künstlichen Intelligenz oder gar Superintelligenz zu kommen. Sie würden sagen, es braucht den Körper, also es braucht auch den Roboter an der Stelle, um dorthin zu kommen, oder?
Also was wir im Moment sehen, ist natürlich die Übertragung des Wissens, das wir als Menschen in den von uns entwickelten Cyberspace vorgenommen haben. Ja. Ja? Das heißt also, wir haben alles, was wir sozusagen als Texte oder als Bilder, also multimodale Informationen, ja, abgelegt haben im Cyberspace auf unseren Rechner, auf unseren Rechenmaschinen. Das kann man natürlich jetzt deutlich besser verarbeiten. Also wir gehen ja jetzt sozusagen vom rein syntaktischen, also ich suche ein Wort in einem Text, zu einem mehr semantisch orientierten Informationsverarbeitung. Ich kann eben eine Frage stellen, ja, mit einem Sinnzusammenhang und die wird dann auch sinnvoll beantwortet. Also das ist jetzt das, was wir haben. Aber wir kommen eben mit den Systemen, die wir jetzt im Moment haben, nicht aus diesem Käfig des Cyberspaces hinaus. Das heißt, wenn wir jetzt uns mit der Realität verbinden wollen, ja, wenn wir also sozusagen in unserem Raum was lernen wollen, dann wird uns gar nichts anderes übrig bleiben als einen Körper. Und da kann man jetzt unterschiedliche Strukturen sich überlegen. Ja, also zum Beispiel Humanoide. Ja, Humanoide gehen hier rum und machen Erfahrungen, wie wir sie als Mensch auch machen. Wenn ich also jetzt zum Beispiel sage, oder auch Farben, ja, erklären Sie mir mal, was grün ist. Ja, weil da sehen Sie natürlich ein anderes Grün als ich. Das wird relativ schwierig sein. Ja. Einfach formuliert, da gibt es natürlich auch alle Theorien dazu. Aber wenn Sie jetzt zum Beispiel sagen, ich werfe dir Knüppel zwischen die Beine, ja, dann wie soll das System das wissen, wenn es nie Knüppel zwischen die Beine geworfen bekommen hat? Ja, dann kann es das nur sozusagen projektiv aus dem, was vielleicht im Cyberspace steht, über solche Metaphern lernen, aber eben nicht selber erfahren. So, und wenn man das eben machen möchte, dann führt kein Weg dran vorbei, dass wir also Körper in unserer realen Umwelt platzieren und den Rechnersystemen halt dann die Möglichkeit geben, ihre eigene Welt zu konstruieren, über das hinaus, was eben sozusagen von uns Menschen bereits in diese Systeme hineingegeben wurde.
Was ist Ihre Meinung in dem Kontext zu den Weltmodellen, die jetzt immer populärer auch werden? Jan Le Cun hat jetzt ganz prominent über 1 Milliarde Euro in Europa aus Paris heraus geraced und will genau daran arbeiten, also Weltmodelle zu entwickeln. Da gibt es ja manch einen, der sagt, ja, im Zweifel braucht es vielleicht gar nicht die physischen Roboter, sondern wir machen das alles über virtuelle Welten.
Naja, wenn ich es schaffe, die unsere Umwelt sozusagen komplett mit höchster Präzision nachzumodellieren, also einschließlich aller physikalischen Phänomene, dann ist das natürlich schon, dann wäre das schon machbar. Ja. Aber ich würde mal davon ausgehen, dass das sehr viel aufwendiger ist und wir uns dann eben immer noch nicht sicher sind, ob alle Phänomene, die nun wirklich uns leiten, uns auch in unserer eigenen Individualentwicklung, ja, und der Stammesentwicklung sowieso, ob die alle erfasst sind. Ich hätte da meine großen Zweifel. Und ich denke auch, dass es ökonomischer ist, wenn sozusagen diese Weltmodelle, die man natürlich aus den Daten, die man von diesen Humanoiden generieren kann, wenn man die eben tatsächlich mit realen Systemen erfasst und dann eben auch weiß, wie man das vernünftig verarbeitet. Also ich halte das für sehr viel praktischer und sehr viel naheliegender, als jetzt sozusagen zu versuchen, über diesen Umweg Weltmodelle zu konstruieren. Natürlich, aber Weltmodelle an sich sind natürlich entscheidend wichtig und das ist übrigens auch nichts Neues. Ja. Also wir haben schon Ende der 70er Jahre gab es so eine Bewegung in der KI, die hieß naive Physik. Ja, und da ging es genau um die Frage, wenn ich jetzt also, was weiß ich, einen Gegenstand loslasse in der Luft, einen Ball, dass der dann runterfällt. Ja, weil das sind ja so die einfachsten Dinge, die ein Robotersystem oder ein KI-System vielleicht auch wissen sollte. Ja, also das ist so gesehen nichts Neues. Und wir haben auch in Bielefeld, ging auch damals die Diskussion in dem Sonderforschungsbereich, der damals Furore gemacht hat, situierte künstliche Kommunikatoren, wo wir also untersucht haben damals, wie man mit Robotern ein Baufix-Flugzeug zusammensetzen kann. Und dann ist die Frage, wie können Sie denn jetzt den Roboter dazu bewegen, dass er das zusammensetzt? Dazu muss er natürlich alles Mögliche wissen über zum Beispiel über Drehmomente für Schrauben. Ja? Wenn Sie ein System haben, mit dem Sie praktisch arbeiten, dann ist das ja kein Problem. Ja? Das heißt also, Sie sagen jetzt, bauen wir mal das Flugzeug zusammen aus diesen Holzelementen und dann merken Sie schon, wo das Problem liegt. Wenn Sie jetzt sagen, das mache ich rein virtuell, dann müssen Sie sich ja erstmal überlegen, ist das überhaupt eine Aufgabenstellung, die überhaupt jemals vorkommt und wie ist es denn dann? Sie kommen da wirklich vom Hundertsten ins Tausendste. Ich glaube nicht, dass das ein sehr erfolgversprechender Weg ist. Auch übrigens nicht aus den Erfahrungen beim Human Brain Project, denn wir haben genau das gemacht. In unserer Neurorobotik-Plattform haben wir tatsächlich Physikmodelle genommen und haben damit Roboter trainiert. Und das funktioniert. Also das haben wir alles gezeigt. Ja, andere haben das auch gezeigt. Ja, aber es ist halt sehr, sehr mühsam.
Wenn du dich für künstliche Intelligenz, humanoide Robotik und die Technologien der Zukunft interessierst, dann stell einmal sicher, ob du den Kanal hier wirklich abonniert hast. Viele Zuschauer sehen die Videos, profitieren davon, lernen viel, aber vergessen, dass sie den Kanal nicht abonniert haben und bekommen diese Videos daher nicht jedes Mal direkt ausgespielt. Deswegen tu dir selbst den Gefallen, schau mal nach und jetzt viel Spaß mit dem weiteren Video.
Zum Neuro-Robotics-Projekt jetzt nochmal spezifisch. Was waren die wichtigsten Erkenntnisse oder auch Konsequenzen aus dem Projekt, die sie mitnehmen konnten? Also nehmen wir jetzt nur mal, wenn man sagt, man nimmt sich den Menschen oder die Biologie als Beispiel, um Schlussfolgerungen zu ziehen. Neuronale Netze wären jetzt so ein Beispiel, was mir einfällt. Da orientiert man sich ja ganz offensichtlich am menschlichen Gehirn. Was waren aus Ihrer Sicht die wichtigsten Erkenntnisse aus dem Projekt?
Naja, also es war ja ein sehr lang andauerndes Projekt und es gibt sozusagen verschiedene Phasen. Ja, wir haben also zunächst einmal eben gelernt, wie man tatsächlich eine Umgebung beziehungsweise halt eine Struktur für das Training von Robotern, wie man das virtualisiert. Ja, das heißt also, wie man tatsächlich das in den sozusagen dem Rechner beibringt, ja, und dann bestimmte Handhabungsvorgänge durchführt und was man dann daraus lernen kann. Das ist übrigens ein Punkt, der jetzt wieder hochaktuell ist, ja, wenn Sie nämlich beispielsweise sehen, wie man jetzt Humanoiden beibringt, dass sie greifen können, ja, dann sehen Sie da ganz viele, gerade in China, aber wir haben an der TU auch unsere KI-Fabrik, Data Collection Farms gibt, ja, wo Menschen den ganzen Tag Robotern irgendwelche Objekte präsentieren und die dann mit ihren Händen und ihren taktilen Sensoren hier in den Fingerspitzen Daten aufnehmen, weil es gibt eben bislang wenig Daten über wie eine Roboterhand das Greifen fühlt. Hm. Ja, aber um jetzt große Foundation Models zu haben, die praktisch fürs Greifen nützlich sind, also für Griffplanung, Durchführen von Greifen, das ist ein hochkomplexer Prozess, was wir uns als Menschen natürlich überhaupt nicht bewusst werden. Ja. Aber schauen Sie mal, wie lange ein Kind braucht, bis es vernünftig greifen kann. Das ist also wirklich ein sehr komplexer Prozess, der uns gar nicht bewusst wird. Wenn man das also einem humanoiden Roboter beibringen will, ist das sehr aufwendig. Ja, und man muss eben diese Daten aufnehmen. Und wir haben eben damals versucht, das schon zu virtualisieren. Also in dem Sinn, was Sie gerade schon angesprochen hatten. Ist aber sehr schwierig. Der zweite, und es ist eben nicht ausgemacht, was jetzt einfacher ist, das real zu machen oder zu virtualisieren. Google hatte damals ein Experiment, wo man also 14 oder wie viele Roboter Tag und Nacht lang hat greifen lassen. Das wurde von der Kamera beobachtet mit einem einfachen Zwei-Finger-Greifer. So lange, bis diese Roboter tatsächlich, die sie übrigens auch noch gegenseitig informiert haben, bis die tatsächlich in der Lage waren, einfache Objekte, die in so einem Kasten vor ihnen lagen, zu greifen. Ja, das war übrigens auch der Startpunkt für uns zu sagen, das machen wir jetzt virtuell. Wie gesagt, das hat geklappt, aber es ist eben sehr, sehr aufwendig und es ist dann, das Ergebnis ist halt wahrscheinlich auch nicht besser als das, was man in der Realität hat. Ist ja klar, denn die Realität ist der Benchmark. Ja, so, die weiteren Dinge sind natürlich, es hat einiges an Architekturentwicklung gegeben im Human Brain Project. Ja, wir haben also, es gab wesentliche Säulen. Das eine waren die ganzen Neurowissenschaften, also Dekodierung des Gehirns. Was passiert da eigentlich? Ja? Also auf klassische Art und Weise. Und auf der anderen Seite die Frage der Übertragung auf technische Systeme. Die Neurorobotik war nur ein Teilbereich. Es gab eben auch den Teilbereich der neuromorphen Systeme. Ja? Und das wurden also im Wesentlichen zwei Systeme vorangetrieben, ein System aus Heidelberg, aus der Physik, und ein System aus Manchester, das System Spinnaker, was bis heute weiterentwickelt wird, was im Grunde ein rein digitales System zur Implementierung von Neuromorphik ist. Ja, das heißt also, inspiriert durch unser Gehirn oder Algorithmen und eine Hardware zu haben, die möglichst nahe an das kommt, was wir vermuten, dass in unserem Gehirn passiert. Oder sagen wir mal, einen kleinen Teilbereich dessen, was wir wissen, aus der biologischen Gehirne dann überträgt auf Rechnersysteme.
Wenn wir jetzt heute über humanoide Roboter und Physical AI im Allgemeinen sprechen, dann denken die meisten schnell an das, was wir im Fernsehen mittlerweile sehen, durch Unitree beispielsweise. Oder an die Aussagen natürlich vieler Tech-CEOs, die sagen, ab 2026 ist das Jahr des großen Umbruchs, dass humanoide Roboter wirklich in die Industrie, vielleicht sogar schon in die ersten Haushalte Einzug nehmen. Wie nehmen Sie den aktuellen Stand der humanoiden Robotik wahr? Wo stehen wir jetzt gerade in diesem Moment?
Also vielleicht kann ich vorher noch mal was zur Entwicklung der KI sagen und dann gehen wir zur Entwicklung der humanoiden Robotik.
Ja.
Also es ist so, die KI ist letzten Endes ein Resultat aus der Entwicklung von der Mikroelektronik. Mhm. Ja, also natürlich Theorie, klar, da kann man sich viel überlegen, haben die Urväter auch gemacht, ja, aber die Implementierung, die Leistung, die wir jetzt sehen, die kann man natürlich erst erreichen, seit die Mikroelektronik einen derartigen Leistungsschub erhalten hat. Nach meiner Einschätzung gibt es also vier wesentliche Basistechnologien, die KI vorantreiben. Das ist zum einen natürlich die Prozessortechnik, also die Mikroelektronik, die Speichertechnik. Ja, wir können heute ja gigantische Datenmengen speichern. Also als ich da angefangen habe, Sie haben es vorhin erwähnt, da hatte man Festplatten mit einer Größenordnung von 10 Megabyte. Ja, 10 Megabyte. Dann die Kommunikationstechnik, darüber sprachen wir ganz am Anfang, ja, die also auch um Größenordnungen leistungsfähiger geworden ist. Und vor allen Dingen natürlich die Informatik, also die Softwaretechnik. Mhm. Wir können heute Systeme mit einer Komplexität handhaben, was früher völlig undenkbar. So, und diese vier entwickeln sich exponentiell, ja, und sind sozusagen die Grundsäulen, auf denen die praktische KI ruht. Und deshalb können wir auch davon ausgehen, dass die KI sich auch exponentiell entwickelt. Ja, der Kollege Brauer hier hat ja mal gesagt, KI steht für ihn für kommende Informatik. Und alles das, was sozusagen vor 50 Jahren noch im Reich der Fantasie war, das haben wir heute. Und die KI ist im Grunde um uns herum. Ja, auch diese Kamera, die wir hier haben, ist natürlich, da gibt es jede Menge Algorithmen drin, die vor 50 Jahren noch KI gewesen wären. Ja, das heißt also, das ist sozusagen, die KI entwickelt sich exponentiell. Mhm. Und deshalb ist das, was heute noch nicht möglich ist, nicht erst in 10 oder 20 Jahren möglich, sondern wahrscheinlich schon in einem halben Jahr. Mhm. Ja, so. Wir Menschen, vielleicht auch das noch kurz als Bemerkung, unterschätzen ja aufgrund der Tatsache, dass wir mit exponentiellen Entwicklungen nicht umgehen können, sondern immer alles linearisieren, überschätzen uns immer kurzfristig, ja, aber wir unterschätzen uns langfristig. Das ist ganz wichtig, wenn wir sozusagen, Sie fragten ja nach der Entwicklung. Ja. Wenn wir jetzt auf die Körper an, wenn wir jetzt auf die Körper abheben, also sozusagen den eigentlichen Roboter, dann muss man sehen, dass Mechanik natürlich sich deutlich langsamer weiterentwickelt als jetzt die Mikroelektronik, wo wir eben weiterhin Morsches Gesetz auch eine exponentielle Entwicklung sehen, also schon aus auf der Chip-Ebene. Ja? Ja. Das haben wir natürlich auf dem Gebiet der Mechatronik nicht. Trotzdem sehen wir, dass Mechanik zunehmend ersetzt wird durch schnelle Regelkreise, durch Software, vor allen Dingen durch sehr leistungsfähige Sensorik, macht es heute möglich. Ja? Also da beispielsweise Beschleunigungssensoren, wie früher hatte man so große Kreisel und so weiter. Da hätte man nie einen humanoiden Roboter aufbauen können. Aber was man heute an Beschleunigungssensoren hat, ist eine winzig klein, hochpräzise und das können Sie, und ganz billig. Also die Sensorik ist ein ganz wesentlicher Treiber. Und da haben wir eben auch die Basis, da auch die Mikroelektronik. Das heißt also, wir werden auch hier eine Beschleunigung sehen. Wir haben eine Beschleunigung gesehen. Aber es geht doch etwas langsamer voran als die Softwaretechnik und damit auch die KI bzw. die Rechentechnik. So, es ist jetzt aber durchaus so, dass wir, wie Sie ja in der Presse und im Fernsehen sehen, sehr leistungsfähige Humanoide unterschiedlicher Ausprägung haben. Ja, das ist übrigens auch eine interessante Entwicklung. Also früher war man froh, wenn man so ein Ding überhaupt an einem Galgen fahren konnte und das so ein bisschen laufen konnte. Ja, übrigens ist die Entwicklung maßgeblich damals vorangetrieben worden von Honda. Ja, es gab also bis zu diesem Honda Ashimo 2006, gab es also seit 1986 bereits Versuche, Laufmaschinen zu machen. MIT Leg Lab war die andere Entwicklung im wo also auch die Firma Boston Dynamics daraus hervorgegangen ist. Ja, es gab also sozusagen diese Wesen und dann gab es in Japan noch weitere Universitäten. An der TU München gab es übrigens auch solche Laufmaschinen, Laufroboter, auch sehr erfolgreich. Das heißt also, das ist ein Zusammenfluss, dann hat erstmal angefangen mit dem Laufen. Übrigens ganz analog, wie, wenn Sie so wollen, wie in der Natur. Ja, erstmal laufen und sich im Unterschied zur Pflanze wegbewegen können. Pflanzen brauchen ja kein Gehirn, weil sie ortsfest sind. Ja, das heißt also, man hat hier in der Mechatronik auch mit Fortschritten oder kann Fortschritte konstatieren, aber es geht eben wesentlich langsamer. Wir sind jetzt an einem Punkt, wo es sich definitiv lohnt, weil eben diese Systeme stabil laufen können, das mit einer KI zu, also mit sozusagen mit dem eigentlichen Gehirn zu verbinden. Es gab übrigens schon 1987 das sogenannte Remote Brain Projekt oder so ähnlich von den Japanern, wo man also eben auch gesagt hat, wir haben hier einen großen Rechner, den binden wir über Funk an den Körper an. Das nur aus historischer Korrektheit. Und wie gesagt, Shaky war auch ein System, von einem Zentralrechner über Funk gesteuert wurde, schon in den 60er Jahren, Ende der 60er Jahre. Also, was wir sehen, ist eine Entwicklung hin zu unterschiedlichen Humanoiden. Also die Chinesen haben, die ja, das muss man konstatieren, zurzeit zumindest führend sind bei diesen Robotern. Wir haben also Systeme, die mehr oder weniger für Showzwecke gebaut werden, also insbesondere für Fußballspielen. Ja, wir haben andere wie den Unitree, der sehr gut ist im Laufen, Schnelllaufen und dann auch Boxkämpfe, kann sich überschlagen etc. Das ist eine Entwicklung, wo die Leute sagen, ja, wo ist das Besondere dabei? Da können wir sagen, schaut euch mal den Stand der Technik von vor 10 Jahren an und dann seht ihr, was daran besonders ist. Also das ist schon eine enorme Ingenieursleistung. Und wir haben eben Systeme, die dann eher für den industriellen Einsatz gedacht sind. Und für alle diese Zwecke, also wir haben diese Ausdifferenzierung, ja, was eben schon zeigt, dass die relativ robust sind, die Systeme, inzwischen, im Unterschied zu vor 5 bis 10 Jahren. Ja, also diese Entwicklung sehen wir sicher. Und wir haben eben durchaus auch, wir sehen eben durchaus die Anwendungsbereiche, die wir jetzt, die jetzt interessant werden und die quasi von neuen Anbietern auch bedient werden. In der Fabrik würde ich sagen, kommen wir langsam dazu, ja, aber da fehlt und da ist eben die Frage, welche Art von Aufgaben eignen sich denn jetzt für klassische Humanoide? Die Entwicklung scheint mir eher dahin zu gehen, dass man sagt, okay, wir haben jetzt im Prinzip die Möglichkeit zu laufen, wir haben im Prinzip die Möglichkeit, bimanual zu operieren. Mhm. Ja. Wo man das dann einsetzt, wird man sehen. Die Frage wird eben auch sein, brauchen wir wirklich einen vollen Humanoiden oder reicht vielleicht ein Torso, den wir auf einem mobilen Roboter auf Rollen montieren? Denn typischerweise einer der großen Vorteile vom Laufen ist ja, dass wir Höhenunterschiede überwinden können, auf Treppen steigen und so weiter. Das brauchen wir eigentlich in der Standardfabrik nicht. Wenn wir im Wesentlichen, sagen wir mal, beispielsweise Transportaufgaben durchführen, da muss der Roboter natürlich oder der Humanoid hier relativ stark sein. Ja, aber für Transportaufgaben von Material brauchen wir keine hohe Fingerfertigkeit. Hm. Ja, und an der Fingerfertigkeit ist es tatsächlich, das mangelt es tatsächlich nach wie vor.
Ja. Ja.
So, wenn wir jetzt aber umgekehrt sagen, wenn wir mal in ein Autowerk gehen, ja, und im Autowerk haben wir ja unterschiedliche Gewerke, ja, dann sehen wir ja schon seit langer Zeit, dass im Karosseriebau die Automatisierung praktisch 100% ist. Sie sehen überall diese KUKA-Arme oder von anderen Herstellern, diese sechsachsigen klassischen Roboter, die es zu einer enormen Reife gebracht haben. Die haben natürlich mit Humanoiden überhaupt nichts zu tun. Mhm. Wenn sie dann in die Montage gehen, also da, wo der Innenraum sozusagen ausgerüstet wird, da sehen sie einen immer noch relativ geringen Automatisierungsgrad. Da kann man sich natürlich vorstellen, dass Humanoide, weil sie sozusagen dann da reingehen können, in die Karosserie und vielleicht auch, wenn sie die nötige Geschicklichkeit haben, vielleicht auch mal bestimmte Tätigkeiten ausführen können. Da wäre natürlich noch sehr viel Potenzial. Inwieweit wir das jetzt in kurzer Zeit hinkriegen, sei mal dahingestellt.
Ja, da waren jetzt viele Punkte drin, die wir vertiefen können. Ich habe deswegen eine übergeordnete Frage, die das vielleicht nochmal gut einordnet, weil Sie auch sagten, wir sehen eine exponentielle Beschleunigung, die nimmt jetzt zunächst auch mal nicht ab. Die meisten Leute unterschätzen es gar noch, wie schnell sich jetzt alles entwickelt. Und Sie haben jetzt gerade die vier großen Bereiche Mikroelektronik, Speichertechnik, Kommunikationstechnik und Informatik angesprochen. Und die Frage, die sich stellt, ist, was ist letztendlich das der Flaschenhals? Ne? Manche sagen, letztlich konvergiert alles auf die Energiekosten und scheitert letztlich nur noch an Energie. Alles andere ist nahezu schon gelöst. Wenn wir jetzt nur auf Humanoide schauen, Sie haben jetzt die Fingerfertigkeit beispielsweise angesprochen, die in diesem Bereich jetzt noch gerade einen Flaschenhals darstellt. Was sehen Sie so als den größten Flaschenhals, den man jetzt lösen müsste oder angehen müsste, um die Beschleunigung
Erstmal muss man natürlich, also vielleicht nochmal ganz kurz zu Ihrer Eingangsfrage, ob das mit der Energie wirklich so weitergehen kann, das wage ich zu bezweifeln. Wir hatten ja schon oft die Situation, dass alleine bedingt durch die Schaltungstechnik, ja, dass eben Rechnersysteme immer energiehungriger wurden. Ja. Aber schon aus thermischen Gründen konnte man das nicht weiterführen, hat man sich intelligente Lösungen überlegt. Ja, also wenn Sie mal Ihren PC, Sie sind ja zu jung, aber wenn Sie mal Ihren PC von vor 25 Jahren vergleichen, was der an Leistung aufgenommen hat und wie viel Taktfrequenz der hatte und mit heute, dann ist das heute nur noch ein Bruchteil. Also heute haben Sie ganz kleine Systeme, 32 Bit, die halten ewig. Also das hat man geschafft, ja. Wie das mit diesen großen Rechenzentren weitergeht, wird man sehen. Ja, es kann durchaus sein, dass Leute schlaue Ideen haben, die bis zum gewissen Grad eben das dann wieder überflüssig machen. Das ist noch nicht absehbar, völlig klar. Ja, ich würde auch niemandem raten, wenn er da investieren will, dass er das jetzt nicht tut. Aber man weiß es einfach nicht. Es gab so viele methodische Durchbrüche, ja, dass es durchaus möglich ist, dass wir auch da einen Wandel sehen werden. So, wenn wir jetzt an Humanoide denken oder auch an Roboter allgemein, dann können wir natürlich sagen, entweder wir machen so einen Remote Brain Ansatz, das heißt also, wir koppeln das System, den Roboter an ein großes Rechenzentrum, oder aber wir sagen, es ist vielleicht gar nicht so schlecht, wenn der autark ist. Das heißt also, wenn sozusagen die Intelligenz dann in diesem Körper ist. Da können wir natürlich dann nicht ihm irgendwie Gigawatt an Energie zuführen, sondern wir müssen dann schon dafür sorgen, dass das an Intelligenz, was er braucht, um sozusagen seine Aufgabe durchzuführen und seine Existenz zu sichern, im Haushalt oder auch im freien Feld, ja, dass das überschaubar bleibt. Und dazu braucht man sicher neue Lösungen. Das ist völlig klar. Aber man braucht eben, also ich meine, man muss jetzt auch nicht in dem ersten Schritt verlangen, dass der Humanoide irgendwie eine ausführliche Literaturrecherche im Internet durchführt, ja, während er gleichzeitig läuft. Das ist auch klar. Das heißt also, die Anforderungen sind ganz andere und dementsprechend werden auch die Lösungen andere sein. Und ein Ziel ist sicherlich die Reduktion des Energiebedarfs. Aber Sie hatten ja von einer übergeordneten Frage gesprochen und ich sage Ihnen, es wird trotzdem so kommen. Ja, also mein Mantra ist, alle intellektuellen Leistungen des Menschen, die sich auf Rechner übertragen lassen, werden auch auf Rechner übertragen. Jetzt ist natürlich die Frage, welche lassen sich übertragen? Also da werden wir sehr viel sehen. Ja, das muss uns aber keine Angst machen, weil wir natürlich, außer man würde sozusagen dann ein System bauen, was dann wieder dem Menschen entspricht, aber das braucht man ja nicht, weil der Mensch ist der Mensch und ein rein biologischer Nachbau des Menschen, also Stichwort Neurorobotik, würde sich nicht nur aus ethischen Gründen, das wäre einfach auch völlig sinnlos. Ja, es wäre völlig sinnlos. Also lange Rede, kurzer Sinn. Es ist einfach so, wir werden hier eine Spezialisierung sehen. Wir werden hier energetisch auch Durchbrüche sehen. Und es ist im Übrigen auch die Frage, vielleicht mal noch übergeordneter, wo humanoide Roboter wirklich auf Dauer einen Einsatz finden werden. Wir werden viele neue Bereiche sehen, wo wir nicht dran gedacht haben. Aber umgekehrt wage ich es zu bezweifeln, dass jeder in Zukunft zu Hause ein schwer oder mehrere schwere Humanoide hat, einfach weil das sehr aufwendig ist. Und es wahrscheinlich, also wie gesagt, kann auch anders kommen, aber wahrscheinlich eher so laufen wird, dass wir spezialisierte Cognitive Devices haben werden. Also praktisch Geräte, die bestimmte Tätigkeiten sehr gut ausführen, aber andere dann eben nicht. Also beispielsweise intelligente Staubsauger, die ja viele Leute schon zu Hause haben. Das ist ja auch eine sehr lange Entwicklung, aber man kann sich dann, was weiß ich, eine Waschmaschine mit einem Arm vorstellen oder solche Sachen, ja. Das ist wahrscheinlich wirtschaftlicher, trotz allem, als jetzt quasi ein Humanoiden, der alles kann. Aber es, technisch ist es durchaus denkbar. Und es ist natürlich dann eine Frage des Preises.
Wenn du angestellt bist und diese Videos hier schaust, dann weißt du ja bereits, dass bis 2030 mindestens 57% aller Arbeitsstunden, also über die Hälfte aller Jobs, vollautomatisiert werden. Das sagt zumindest die aktuelle McKinsey-Studie. Und das betrifft laut Anthropic nicht nur Routinejobs, sondern insbesondere auch gut bezahlte Wissensarbeiter aus dem Mittel- und Oberschichtssegment. Du weißt bereits, dass wir bei Everlast AI die letzten Jahre über 2100 Unternehmen erfolgreich bei der KI-Integration begleitet haben, von mittelständischen Firmen bis hin zu echten Weltmarktführern. Dabei sehen wir immer wieder, dass gerade die Leute in Unternehmen, die Verantwortung übernehmen für KI-Projekte, sich proaktiv weiterbilden und echte Fähigkeiten aufbauen, sich gerade unverzichtbar machen, während Positionen wie KI-Manager oder Chief AI Officer in noch kaum einem Unternehmen vernünftig besetzt sind. Doch das Problem ist, dass es keine richtigen Weiterbildungen gibt, die dir KI-Wissen wirklich aus der realen Praxis beibringen. Und da wir die letzten Jahre einfach so viele berechtigte Fragen aus der Community in diesem Bereich bekommen haben, haben wir uns entschieden, mit KI-Lernen.de die Nummer 1 KI-Weiterbildungsplattform für den deutschsprachigen Markt aufzubauen und unser Wissen weiterzugeben an alle, die verstanden haben, dass KI-Fähigkeiten mindestens genauso wichtig sind, wie mit dem Internet umgehen zu können. Wenn du dir also jetzt die essentiellen Fähigkeiten der Zukunft aufbauen möchtest, um dir deine Zukunft nicht nur zu sichern, sondern echte Karriere zu machen, dann schau einfach mal auf KI-Lernen.de vorbei. Dort findest du ab sofort verschiedene Kurse, die dir neben den ganzen YouTube-Videos hier deine Abkürzung verschaffen zu den Fähigkeiten, auf die es jetzt wirklich ankommt. Den Link findest du auch in der Videobeschreibung und damit zurück ins Video.
Sie haben ja eingangs gesagt, dass der Körper eine wichtige Voraussetzung ist für menschengleiche Intelligenz und dass letztlich jede kognitive Leistung, haben Sie gerade eben gesagt, eines Menschen auch auf einen Computer übertragbar wäre. Und intellektuelle Leistung?
Ja. Würde man sehen, das natürlich dann auch von der Sensorik.
Und dazu habe ich jetzt eine Frage, weil viele würden argumentieren, dass den Menschen zeichnet dann beispielsweise noch, zeichnen seine Emotionen aus. Und Sie haben eingangs von Marvin Minsky gesprochen, der hat ja ein Buch geschrieben, The Emotion Machine. Und dort argumentiert er ja im Wesentlichen auch, dass auch Emotionen im Wesentlichen chemische Prozesse sind, die man auch nachbilden könne. Und die Frage ist zunächst, wie sehen Sie das? Also Emotionen, wie wichtig ist das im Zweifel für so eine AGI oder Superintelligenz?
Ja, also wir wissen, denke ich, auch sehr viel, noch immer viel zu wenig über das menschliche Gehirn und seine Funktion, auch nach dem Human Brain Project. Also man kann jetzt darüber rechnen, wie viel Prozent wir das schon verstanden haben, aber ich glaube, wir haben es nur zu einem kleinen Teil verstanden. Das ist mal das Erste. Und vor allen Dingen auch die Prozesse, die darunter liegen. Ja? Die andere Frage ist natürlich, warum sollen wir das nachbilden wollen? Ja, also die Emotionen bei uns haben natürlich verschiedenste Zwecke, die Angst beispielsweise, soll man jetzt einen Humanoiden bauen, der ängstlich ist?
Um dort kurz einzuhaken, es gibt ja einige, die sagen, es braucht diese funktionalen Emotionen, damit der Roboter im Zweifel merkt, wenn er sich irgendwo stößt, das sollte ich im Zweifel lassen. Also da müsste man vielleicht auch nochmal differenzieren zwischen funktionalen Emotionen.
Das kann man schon machen, ja. Aber wie gesagt, also der Weg bis dahin ist noch relativ weit. Und ob es wünschenswert ist, da mache ich doch ein Fragezeichen. Ich kann mir schon vorstellen, dass man sozusagen auch unterschiedliche Klassen von Emotionen, also Affective Computing ist ja auch schon ein relativ altes Feld, ja. Ich denke, es wäre sinnvoll, dass man Emotionen hineinprogrammiert oder zumindest emuliert oder auch simuliert, wenn es darum geht, sozusagen die Dialogeffizienz zwischen dem Roboter und uns Menschen zu erhöhen. Okay. Ja, das könnte ich mir schon vorstellen, dass zum Beispiel der Roboter eben auch sagt, Mensch, jetzt habe ich das schon dreimal erklärt, wieso bist du denn so begriffsstutzig? Ja, oder umgekehrt. Was sicherlich wichtiger ist, ist, dass der Roboter die Emotionen des Menschen besser interpretieren kann.
Ja.
Und jetzt kommt natürlich immer das Argument, ja, also ich meine, die KI kann gerade junge Leute eben auch dann ein bisschen in den Selbstmord treiben, was natürlich ein großes Problem ist. Ja, deshalb ist das auch eine Frage, ob man das wirklich in den Vordergrund stellen sollte. Ja, ich denke aber, es wäre sinnvoller, zunächst einmal sich wirklich den harten Problemen zu widmen, die wir ja schon angesprochen haben. Ja, also wie lernt eine Maschine jetzt das Greifen? Wie kriege ich das mit der Fingerfertigkeit hoch und so, dass es wirklich einen praktischen Nutzen hat? Den Rest kann man sicherlich lange theoretisieren und man wird auch bis zum gewissen Grad das nachempfinden können. Auch das ist aber nichts Neues, wenn ich das mal hier anmerken darf, denn Josef Weizenbaum hat bereits 1966 mit seinem Programm ELISA ja gezeigt, wie wenig Aufwand ja man sozusagen Leute in einen Emotionszustand so weit treiben kann, dass die dann meinen, der Rechner ist sozusagen ihr intimster Gesprächspartner. Und er beschreibt ja auch in seinem Buch, dass dann seine Sekretärin ihm nicht mehr erlaubt hat zuzugucken, als sie mit dem Rechner geschrieben hat, damals ging das ja also mit Fernschreiber, ja, weil sie zu intim mit dem Rechner war. Und das war ein super einfaches Programm. Kann heute jeder auf dem im Browser nachempfinden, Eliza. Es ist wirklich sehr interessant, mit wie wenig Aufwand man uns sozusagen vorspielen kann, dass wir ein intelligentes Gegenüber haben.
Was ist denn aus Ihrer Sicht der richtige Messpunkt oder die richtige Benchmark, ab der wir sagen können, jetzt haben wir es wirklich mit einer menschengleichen Intelligenz, sogenannten allgemeinen künstlichen Intelligenz zu tun? Man hat ja lange den Turing-Test als Benchmark ins Feld geführt. Der wurde dann gelöst, jetzt 2024 von GPT-Modellen.
Ja, wissen Sie, vielleicht sind Sie ja ein Roboter, wer weiß das. Wenn Sie jetzt ein Humanoider wären, dann wäre ich überzeugt. Ja, aber ich glaube, Sie sehen es nicht. Ich fasse Sie jetzt nicht an, aber das kann man ja relativ leicht finden, herausfinden, ja. Also ich halte diese Diskussion nicht für richtig fruchtbar. Ja, weil wir haben so viele Probleme erstmal zu lösen und wir haben sehr sinnvolle Anwendungen, ja, dass ich schon glaube, wir sollten uns erstmal auf dem Pfad weiter bewegen, dass wir hier nützliche Helfer konstruieren. Ja, und nicht immer den Teufel an die Wand malen, dass uns jetzt die KI ausrottet oder also das halte ich auch selber für, sagen wir mal, man soll nie nie sagen, das kann schon passieren, ja, aber im Moment ist das nicht absehbar. Ja, wir sehen auch bislang, also ein heiliger Gral, wenn Sie danach fragen, ist beispielsweise das sozusagen das selbst induzierte Auftreten von emergentem Verhalten. Das heißt also, die Maschine macht was, was der Programmierer nicht vorgesehen hat, und zwar aus eigenem Antrieb. Ja, auch da kann man wieder sagen, das kann auch so eine Art, wie soll ich sagen, vorgespiegeltes Verhalten sein, ja, dass die Maschine jetzt sozusagen Kreativität vorspielt und dann sind die Menschen immer beeindruckt. Das ist aber nicht eigentlich dann was Neues, sondern sie hat halt nur vielleicht in Bereichen nachgeguckt, wo der Mensch, der jetzt das beurteilt, vorher nicht nachgeguckt hat. Ja, es ist schwierig. Aber wie gesagt, also ich glaube, emergentes Verhalten ist tatsächlich so ein Punkt, wo man sagen könnte, okay, jetzt wird's interessant.
Ja, also da bin ich absolut bei Ihnen. Da müssen wir natürlich pragmatisch bleiben und vor allem auch schauen, wie können wir in Deutschland hier richtig adaptieren und worauf müssen wir uns jetzt konkret fokussieren? Lassen Sie uns nochmal auf Ihr Providentia-Projekt zu sprechen kommen. Sie haben mit Ihrem Team einen digitalen Zwilling der Autobahn A9 nachgebaut. Worum genau ging es bei diesem Projekt?
Ja, ein Teil der Autobahn A9, also nicht die ganze, die ist ja relativ lang, sondern die Hypothese ist, dass wir, wenn wir den Verkehr digitalisieren wollen und auch die Autobahn digitalisieren wollen, dass wir dann zunächst einmal über den Ist-Zustand genau informiert sein müssen. Ja, deshalb haben wir also gesagt, wir bauen Sensorik-Infrastruktur an die Autobahn, ja, beobachten den Verkehr und alle Objekte, die sich im Verkehr befinden, also Fußgänger, alle Arten von Fahrzeugen und können dann einen digitalen Zwilling bauen. Das heißt also, wir haben quasi ein Abbild des Realen. Ja, wir sprachen ja darüber, dass es wichtig ist, sozusagen die reale Welt, ja, in den Rechner zu übertragen. Im Falle von Humanoiden, jetzt wegen der Physical AI, wegen der Aufnahme von Umweltzuständen, hier geht es eher darum, dass wir eine Grundlage haben wollen für alle möglichen Dinge, die man dann im Rechner machen kann. Also beispielsweise eben zur Erhöhung der Sicherheit. Ich kann also, wenn ich eine großflächige Erfassung des Verkehrsgeschehens habe, bis runter auf die Fahrzeuge oder die Fußgänger oder die Verkehrsteilnehmerebene, dann kann ich natürlich auch zum Beispiel den Fahrer warnen. Da pass auf, da kommt jetzt gleich einer. Ja? Oder das Auto warnen, also eine deutlich verbesserte Notbremsfunktion implementiert. Dann kann ich für höheren Komfort sorgen. Das heißt also, ich kann beispielsweise eben schon 10 Kilometer vorher anschauen, wie sieht denn da die Verkehrslage aus und muss nicht irgendwie nur auf Google Maps oder auf mein Navi gucken, ist das jetzt gelb, orange oder rot, sondern ich kann mich selber informieren. Und insofern ist es eben auch ein Beitrag zur Autonomie des Bürgers, wenn man eben mehr Informationen hat über den Zustand der Autobahn. Und dann schließlich die Frage der Optimierung. Ja, also man will ja Straßen zurückbauen und man möchte den Durchsatz erhöhen. Also kann ich dann vielleicht dafür sorgen, dass in Zusammenarbeit zwischen der Sensorik des Autos und der Sensorik in der Infrastruktur kleinere Abstände möglich werden. Diese Dinge werden alle möglich werden. Auch dafür braucht man natürlich auch eine vernünftige Mobilfunkverbindung, ja, die eben mit sehr geringen Latenzen arbeitet. Aber wir sind ja im Zeitalter von 5G, 6G erscheint am Horizont, kann man sich als alles vorstellen. Und dann geht es nicht zuletzt auch darum, dass man zum Beispiel im Falle eines Unfalls dann Alarmketten automatisch auslöst, weil diese Systeme eben in der Lage sind, die Situation auf der Straße einzuschätzen. Also muss ich jetzt die Feuerwehr holen und solche Dinge. Ja, das normalerweise dauert das immer relativ lang. Ja, wenn ich Systeme habe, die den Zustand genau erfassen können, dann kann ich innerhalb von Sekunden sagen, ich brauche hier die Feuerwehr, Krankenwagen und so weiter. Ja, das heißt also, ich habe eine ganze Reihe von Funktionen, Funktionalitäten, die ich dann implementieren kann, wenn ich eine vernünftige Zustandserfassung habe. Und genau das haben wir mit dem Providencia-Projekt gezeigt. Das heißt, wir haben also eine kurze Strecke der A9 erfasst. Wir haben einen Landstraßenabschnitt mit Sensorik ausgerüstet und eben auch noch eine große Kreuzung in Garching-Hochbrück, sodass wir also alle Verkehrssituationen oder alle, sagen wir mal, Szenarien erfassen können. Und wir stellen das auch jedem zur Verfügung, der das gerne hätte. Das Problem an der Stelle ist natürlich, dass es eigentlich im Moment keinen richtigen Abnehmer für diese ganzen Techniken gibt, weil die Autoindustrie baut Autos. Eigentlich wäre es eine Staatsaufgabe, aber das ist halt immer schwierig.
Ja, in dem Kontext ist es sicher noch spannend, über Ihr CCAS-Projekt zu sprechen, damit wir wirklich alles in diesem Kontext nochmal vollumfänglich umfassen. Sie entwickeln eine zentrale Software-Architektur für Software-Defined Vehicles, ausgelegt für Fahrzeuggenerationen ab 2033. Sie sagen, Autos als Software-Plattform zu verstehen, ist schlicht notwendig, um im Fahrzeugmarkt wettbewerbsfähig zu bleiben. Was genau bedeutet das konkret, Autos als Software-Plattformen zu verstehen?
Ja, das hat uns ja Elon Musk eigentlich vor 25 Jahren schon vorgemacht. Ja, das heißt also der Computer auf Rädern. Und es ist tatsächlich so, dass wir vor einer Situation stehen, wo die Leute generell in China vielleicht am meisten, aber durchaus in den USA und bei uns auch immer mehr erwarten, dass das Auto selber eigentlich ihre Digitalplattform ist. Ja, und deshalb muss es eben auch in der Lage sein, all den Komfort, den wir von zu Hause gewohnt sind, auch während des Fahrens oder während man im Stau steht, zu bieten. Und eigentlich ist es auch sehr wünschenswert nach unserem Dafürhalten, dass das Auto tatsächlich alleine fahren kann. Ja, weil dann kann man tatsächlich verschiedene Dinge machen. Warum soll ich, manchmal will ich ja vielleicht fahren. Das klassische Beispiel ist, wenn ich eine Alpentour mache, klar, dann ist es schön, wenn man selber am Steuer sitzt. Aber wenn ich morgens ins Büro fahre, wozu soll ich dann immer da selber starren? Es ist ein Sicherheitsrisiko, es kostet Anstrengung. Insofern wäre es eigentlich besser, das Fahrzeug würde wirklich zumindest mal bestimmte Strecken selber zurücklegen können. Ja, das heißt also, die Softwaredurchdringung ist das Entscheidende. Und die Mechanik, wenn Sie so wollen, und die ganze Antriebstechnik ist eigentlich nur noch sekundär. Ja? Diese Entwicklung sehen Sie in China, diese Entwicklung sehen Sie auch seit langer Zeit in den USA. Ja? Ich meine, wir sind sehr stolz zu Recht auf den hohen Stand der Fahrzeugtechnik und unserer Fahrwerke und so weiter. Aber man müssen leider konzidieren, so richtig relevant finden die Leute das heute nicht mehr. Ja, abgesehen natürlich von einigen Spezialisten, sondern der Trend geht eher dahin zu sagen, was kann das Fahrzeug digital, ist da einigermaßen vernünftiger Rechner eingebaut, kann ich meine ganzen Funktionalitäten sehe ich die implementiert, ja, wie ist das User Interface und so weiter. Das sind die entscheidenden Punkte und da sind wir natürlich nicht mehr die Führenden, müssen wir selbstkritisch einräumen, wobei uns jetzt allerdings natürlich schon die Chance, mit Hilfe von Software Engineering und fortgeschrittener Informatik durchaus wieder eine Führungsrolle einzunehmen, einfach weil wir vielleicht sogar die schnellsten werden. Ja? Und CCAS, also Central Car Server, ist ein Ansatz, einen Zentralrechner in das Fahrzeug einzubauen mit entsprechenden Gateways zu den peripheren Einheiten, also Sensorik, Aktorik, ja, den man aber eben sehr gut erweitern kann. Also der ist tatsächlich auch erweiterbar, der über die modernsten Funktionen für Stromdatenverarbeitung verfügt, also Video, Netzwerk und so weiter. Und dann eben auch über eine Möglichkeit, sehr schnell Funktionalitäten zu integrieren, auf der einen Seite. Aber was uns viel wichtiger war eigentlich noch, ist, weil das sind Entwicklungen, die finden sowieso statt, ja, was uns an unserem Institut wichtiger war noch oder als Teil dieses Projektes war, dass wir eben sagen, wir können auch die Software mit Hilfe von KI-Techniken in sehr kurzer Zeit erstellen. Das heißt also, mein Mantra ist, wir brauchen eigentlich für die Erstellung eines komplexen Software-Systems, wie es in einem Auto spielt, schon mittelfristig keine Menschen mehr. Außer für die Erstellung der Spezifikation. Wir müssen ja sagen, was das Ding tun soll. Ja. Wir müssen außerdem die Regularien kennen. Ja, also was ist die Straßenverkehrsordnung, was schreibt die UN vor und so weiter und so weiter. Und wir müssen natürlich auch eine Beschreibung der Zielplattform haben. Also wie sieht denn das Fahrzeug tatsächlich aus? Was sind da an welchen Technik verbaut und so weiter? Ja, also wenn wir diese drei Sachen, das ist natürlich eine menschliche Aufgabe. Wir wollen ja sagen, was das Ding kann. Aber der Rest kann eigentlich vom Rechner gemacht werden.
Was ist in dem Fall die konkrete Aufgabe der Software? Also geht es schon darum, das autonome Fahren als solches mit möglich zu machen? Oder geht es eher um...
Zunächst einmal sind wir, was das autonome Fahren betrifft, sind wir eher neutral. Also man kann quasi, diese Plattform ist eigentlich eher dafür gedacht, dass man alle Ausprägungen der Automatisierung darauf implementieren kann, ja, also Stufe 1, 2, 3, 4, vielleicht auch 5, also vollständig automatisiert, vollständig autonom oder vollständig automatisch. Das spielt hier eher keine Rolle. Es ist eher die Frage, wie komme ich von meiner Beschreibung, ja, des gewünschten Verhaltens zum ausführbaren Code. Und da sind wir eben der Auffassung, das muss ohne Menschen gehen. Nicht sofort, aber wir müssen in diese Richtung kommen. Ja, und ich meine, Sie kennen ja die ganzen Aussagen zur Programmierfähigkeit oder zur Programmierung durch, in dem Fall, große Sprachmodelle. Das ist ja ein rasanter Prozess. Ja. Und es wäre natürlich schon schön, wenn man das in der Autoindustrie auch verstehen würde und entsprechend konsequent handelt.
Wie bewerten Sie in diesem Kontext den aktuellen Stand der autonomen Fahrzeuge? Also wenn wir jetzt auf Waymo schauen, oder Sie haben vorhin ja von Elon Musk und Tesla letztlich auch gesprochen, die verfolgen ja auch verschiedenste Ansätze, die einen mit LiDAR, Radar, Elon Musk eher nur mit Computer Vision ansetzen. Was sehen Sie da als aktuell führend, oder was wird sich am Ende aus Ihrer Sicht durchsetzen können?
Naja, das sind ja unterschiedliche Ansätze. Ja. Nicht? Man kann ja nun sagen, also ein Fahrzeug muss komplett autonom sein. Das heißt, es muss sich wie vom Menschen gesteuert in jeder beliebigen Umgebung zurechtfinden. Ja, also was weiß ich, bis hin in der Wüste. Dann brauchen sie natürlich tatsächlich eine sehr leistungsfähige Sensorik und auch eine sehr leistungsfähige Rechentechnik da drin. Man kann außerdem sagen, wir machen jetzt eine bestimmte Stadt, ja, und die kartieren wir, und dann haben wir da schon mal ein großes Maß an Sicherheit, braucht vielleicht weniger Sensoren. Sie sehen ja, dass die erfolgreichen Unternehmen schon mit sehr viel Sensorik unterwegs sind, ja, und Elon Musk mit seinem Beharren, dass er kein Radar einsetzen möchte, nicht unbedingt erfolgreich ist bislang. Ja, das kann sich natürlich ändern. Natürlich kann man immer argumentieren, der Mensch hat auch kein Radar, also wozu brauche ich das? Nur es zeigt sich eben ein Auto, das ist sozusagen ein Körper wie ein Auto, ja, ist halt dann doch nochmal was anderes, als wenn ein Mensch in dieser Maschine sitzt. Ja, das ist halt dann schon nochmal ein großer Unterschied. Also ich würde mal sagen, das ist ein weiterhin offenes Rennen, das allerdings große Investitionen erfordert, die Amerikaner leisten, also die einfach aufbringen. Ja. Mhm. Waymo ist ja nicht profitabel, sondern es ist halt eine Wette auf die Zukunft. Ja. Während wir in Deutschland hier ja, Stichwort neue S-Klasse und so weiter, eher ja sehr zurückhaltend unterwegs sind, um es höflich zu formulieren. Ja. Es wäre sicherlich auch ein gangbarer Weg zu sagen, wir machen die Sachen jetzt so billig, das ist eigentlich wie heute Navi Standard ist in jedem Auto, dass das selbstfahrende Auto eigentlich der Standard der Zukunft ist und jeder dieses Zubehörteil kauft. Damit aber bleiben wir wettbewerbsfähig. Mhm. Könnte man auch, der Auffassung könnte man auch sein.
Ja, Sie haben jetzt über die Automobilindustrie auch in Deutschland gesprochen. Wir haben über Elon Musk letztlich gesprochen mit Tesla, der jetzt auch sagt, letztlich wird Tesla wahrscheinlich eher eine humanoide Roboter-Unternehmen werden in Zukunft mit Optimus. Und mich würde interessieren, wie bewerten Sie aktuell den Stand der humanoiden Robotik gerade auch in Deutschland im Vergleich zum internationalen Wettbewerb? Wir haben jetzt viel über China gesprochen, über USA jetzt letztlich auch gesprochen. Wo stehen wir gerade hier? Sie leisten beeindruckende Forschung hier an der TU München natürlich. Was oft kritisiert wird, ist, dass man sagt, ja, wir leisten tolle Forschung in Deutschland, wir bringen es dann aber nicht wirklich auf die Straße und das Geld wird dann im Zweifel in Amerika verdient. Wie sehen Sie aktuell die Stellung?
Naja, das Geld wird vor allen Dingen in Amerika zur Verfügung gestellt. Mhm. Das ist ja ein ganz wesentlicher Punkt. Und da bewegen wir uns nicht in Europa. Und das halte ich für ein riesiges Problem. Ja, was Sie immer wieder sehen können, die Unternehmen werden einfach weggekauft, wenn sie erfolgreich sind. Und deshalb baut sich da ein immer größeres Potenzial auf in den USA, während wir hier eigentlich, also wir erfinden mindestens genauso viel wie die USA, aber die Vermarktung findet dann eben tatsächlich dort statt, da haben Sie völlig recht. Das ist mal was, was man dringend umkehren sollte. Ja? Die Frage nach dem Stand ist, ich würde schon sagen, wir sind in der humanoiden Robotik lange Zeit mitführend gewesen. Also was die Forschung betrifft, sind wir sicherlich auch heute noch, spielen wir an vorderster Front. Das gilt ja übrigens für die gesamte KI. Es ist ja nicht so, dass wir solche Systeme nicht auch bauen könnten. Nur es fehlt dann halt das Kapital für die Implementierung und wir haben auch zu wenig Mut. Mhm. Das muss man auch ganz klar sagen. Ja, das ist übrigens auch eine alte Geschichte. Ja, wir haben in Europa Siemens schon in den 60er, 50er Jahren schon die ersten volltransistorisierten Rechner gebaut. Wir haben übrigens den Computer, wie wir ihn heute benutzen, sogar erfunden. Ja, aber wir haben halt nichts draus gemacht. Bei der KI haben wir jetzt einen Moment, wo wir tatsächlich sagen können, wenn nicht jetzt, wann dann? Ja, wir haben nämlich, das ist ja oft gesagt worden, aber ich kann das auch nochmal sagen, wir haben ja alle Daten, wir haben die Industrie, ja, was die Amerikaner ja nur noch sehr, wie soll ich sagen, vereinzelt haben. Wir haben die Daten, wir haben die Industrie, wir wollen die Industrie möglichst erhalten. Ja, also nutzen wir doch all das, was zur Verfügung steht, meinetwegen auch jetzt übergangsweise dann amerikanische Technik, amerikanische Anbieter. Aber wir sollten natürlich schon zusehen, dass wir diese Entwicklung wieder in die eigene Hand bekommen. Dafür brauchen wir Kapital. Wir haben, wie gesagt, nach wie vor exzellente Forschung. Das sind wir sicherlich mitführend, das kann man schon sagen. Ja, müssen wir natürlich auch das Richtige tun, damit das so bleibt. Ja, aber wir bringen es halt, Stichwort autonomes Fahren, ja, im wahrsten Sinne des Wortes nicht auf die Straße. Das ist leider ein jahrzehntealtes Problem. Ich habe da jetzt auch nicht die Patentlösung, außer dass man eben das Bewusstsein vielleicht der Leute schärft dahingehend, dass sie die Technik nicht ablehnen, sondern dass sie die Technik aktiv begrüßen.
Ja.
Denn ich darf das jetzt mal so sagen, wenn es sozusagen Stichwort Fachkräftemangel und Nachwuchsmangel, wenn es niemanden mehr gibt, der die Maschinen bedient, außer vielleicht Roboter, wenn es niemanden mehr gibt, der in den Büros sitzt, außer vielleicht dann, sagen wir mal, eine künstliche Intelligenz, wer verdient denn dann ihre Rente?
Ja, das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Ich hatte hier auch vor einigen Tagen mit dem Alexander König gesprochen und der sagte, das ist eine zentrale Frage, die sich stellt, wie bekommen wir diese Translation hin, also dass die Menschen eben Technologie offen sind und die Entwicklung von humanoider Robotik nicht zuletzt hier in Deutschland auch begrüßen. Das stelle ich leider oft auch sehr negativ fest, wenn man jetzt mal in Kommentarsektionen teilweise reinschaut, ist es dann gleich, heißt ja, ich würde mich nie von einem Roboter pflegen lassen, bleib mir weg. Mhm. Ja, mit dieser ganzen
ja, dann ist die Frage, wer sie sonst pflegt. Ja. So, also da wird dann niemand mehr sein.
Ja.
So, und das heißt also, es wird gar keine Alternative dazu geben. Das heißt also, man sollte diese Technik wirklich massiv befördern. Ganz davon abgesehen, dass das Problem ja der gesamte Planet hat. Das heißt also, das ist auch potenziell ein riesiger Exportmarkt für uns, weil wenn wir jetzt nicht mehr so viele Autos exportieren, was ja sozusagen einer der wesentlichen Stütze unseres Wohlstands ist, dann wäre der humanoide Roboter sicherlich ein adäquater Ersatz. Und das ist ja auch das, wovon Elon Musk eigentlich träumt. Ja. Inwieweit seine Lösung jetzt den chinesischen ebenbürtig ist, sei mal dahingestellt. Ja. Die Entwicklungsgeschwindigkeit dort ist enorm. Mhm. Aber wir haben in Deutschland wirklich viele Vorteile, übrigens prinzipiell oder potenziell auch gegenüber China. Ja, einfach weil wir ein exzellentes Ingenieursumfeld haben. Wir haben exzellentes Engineering nach wie vor. Wir haben die ganze Mechanik sozusagen im Portfolio, die Mechatronik. Da sind wir sicher, da sind wir weiterhin Weltspitze. Mhm. Um das jetzt sozusagen zu überführen in neue Produkte, also beispielsweise humanoide Roboter, sollte eigentlich gar keine Frage sein. Ja. Ja? Und insofern ist es schon sehr schade, wenn dann immer solche Weltuntergangsfantasien die Runde machen. Aber auch hier kann man, glaube ich, aus der Geschichte lernen, weil das gleiche Szenario hatten wir bei der Einführung der Robotik in den Autowerken schon in den 70er Jahren. Mhm. Ja, dass nämlich immer gesagt wurde, ja, dann gibt's keine Arbeitsplätze mehr und so weiter. Ja, alle Leute werden arbeitslos. Das ist mitnichten eingetreten, sondern genau das Gegenteil ist eingetreten. Ja, die Länder, die am meisten automatisiert haben, ja, die also die höchste Roboterdichte haben, haben auch die geringste Arbeitslosigkeit, beziehungsweise haben diese Sektoren überhaupt erhalten können. Ja, also die höchste Roboterdichte hat glaube ich inzwischen Singapur, ich weiß die Zahlen jetzt nicht genau, aber Korea ist immer sehr, also Südkorea ist immer sehr weit vorne gewesen und ja gut, die südkoreanische Autoindustrie ist extrem erfolgreich. Mhm. Ja. Wir haben auch eine relativ hohe Roboterdichte, aber wir haben eben dann auch nachgelassen und das sollten wir dringend umdrehen.
Ja, was die meisten dabei ja auch unterschätzen, was man selbst aus eigener unternehmerischer Kraft bewegen kann. Und aus dem Jammern rauskommen und selbst was anpacken. Und Sie haben selbst nochmal gegründet, und zwar das Unternehmen One Alpha. Erzählen Sie uns davon, was genau macht One Alpha?
Ja, wir haben uns einfach mal angeschaut, was kann man mit der KI machen, jetzt sagen wir mal im intellektuellen Umfeld. Und wo sind die größten Beschwernisse? Und da hören wir ja jeden Tag, Bürokratie hindert uns am meisten. So, ja. Das ist ja nun relativ naheliegend, dass man sagt, na schön, dann widmen wir uns mal dem Thema. Das heißt also, wir wollen mit diesem Unternehmen einerseits ein Hilfsmittel zur Verfügung stellen, um Bürokratie nicht zurückzubauen, weil das erfolgt erfahrungsgemäß nie, sondern sie handelbar zu machen. Ja, also das ist sozusagen ein konkretes Ziel. Ja, machen wir diesen bürokratischen Überbau einfach handelbar, indem wir das quasi alles auf den Rechner schieben. Und das geht mit dieser semantischen Informationsverarbeitung, die uns die generative KI und die nächsten KI-Entwicklungen zur Verfügung stellen, sicherlich. Man muss halt dann wissen, wie, und man muss es vor allen Dingen auch in die Betriebe reintragen. Das heißt also, unser zweiter Absicht ist, gerade den Mittelstand, der manchmal gar nicht so richtig weiß, was mache ich jetzt eigentlich mit dieser KI, ist sicher toll und so. Ne? Wie kann ich das bei mir einsetzen, also sozusagen diese Transformation zu gewährleisten oder überhaupt erst mal einen Begriff davon zu bekommen, was ist das eigentlich? Ja, wir gehen ja viel rum und wir sehen eben, dass die Leute oft sagen, ich kann mir gar nicht vorstellen, was sie mir da anbieten. Ja, und dann machen wir ein paar Demonstratoren und zeigen, also wir haben zum Beispiel hier im Angebot verschiedene KI-Mitarbeiter. Ja, also das ist aus meiner Sicht eben auch eine wichtige Geschichte, die Firma anbietet, dass man sagt, schau mal, wir haben ja bestimmte Tätigkeiten in deinem Unternehmen, da gibt's vielleicht keinen Nachfolger mehr oder es gibt auch die Kompetenz vielleicht gar nicht mehr. Willst du es nicht mal mit einem KI-Mitarbeiter versuchen? Ja, so. Also das ist ganz wichtig, dass man eben sagt, wir haben hier diese Analogien, ja, damit man den Leuten auch verständlich macht, das ist jetzt nichts, was der irgendwie Angst machen muss, sondern wir helfen dir jetzt bei der Automatisierung von intellektuellen Tätigkeiten. Ja, auch nicht, um Leute arbeitslos zu machen, sondern einfach, um zunächst einmal ihnen zu assistieren. Und dann haben wir, dann ist eben auch der natürliche Flow, wenn Sie so wollen, ist dann, dass man sagt, gut, wir machen das so ähnlich wie beim autonomen Fahren. Ja, es gibt verschiedene Stufen. Erstmal Assistenzsysteme. Das heißt also, wenn jemand jetzt viel mit Vorschriften zu tun hat, dann kriegt er eben einen Assistent an die Hand, der ihm sagt, pass mal auf, wenn du das jetzt machen möchtest, ja, dann beachte mal bitte die Vorschrift. Und wenn du willst, dann suche ich dir die auch gleich raus. So dass man dann eben mit so einem System einfach in einen vernünftigen Dialog kommt, der dann aber sehr fokussiert ist. Ja, und nicht abschweift. Und so kann man das dann eben weitermachen. Also Assistenten, ja, dann vielleicht so eine Teilautomatisierung und dann hinterher bis zu einem Grad, dass man eben bestimmte Tätigkeiten wirklich komplett auf die Maschine überträgt. Auch das ist ja nichts Neues, denn das haben wir, wenn Sie jetzt beispielsweise, eingangs hatten wir über Telekommunikationstechnik gesprochen, ja, wir hatten früher Handvermittlungen, ja, vor 100 Jahren Handvermittlung mit ganz vielen Fräuleins vom Amt, wie das damals so schön hieß, ja, das hat man dann durch Elektromechanik ersetzt und dann später durch spezielle Rechner, Vermittlungsstellen, und inzwischen ist das auch verschwunden, das ist alles sozusagen im Internet aufgegangen. Und genau das Gleiche werden wir hier auch sehen. Also mit unserer Firma wollen wir das auf der einen Seite handelbar machen, aber eben den Unternehmen auch dabei helfen, diese Transformation zu meistern. Und der nächste Schritt, den wir anstreben, ist, dass wir eben auch diese eigentlichen Arbeiten, die dann sozusagen vor Ort zu erledigen sind. Also ich installiere dir jetzt so einen KI-Mitarbeiter, dass man die auch automatisiert. Also wenn Sie so wollen, Automatisierung zweiter Stufe.
Ja.
Und das wird sehr spannend werden. Und wir gehen mal davon aus, dass das auch nochmal eine ganz wesentliche Beschleunigung für den Unternehmensaufbau oder die Unternehmenstransformation sein wird.
Ja, absolut. Also sehr wichtig, kann ich nur genauso unterschreiben. Und jetzt würde mich nochmal interessieren, weil Sie ja Jahrzehnte in dem Feld unterwegs sind. Ich habe die Wahrnehmung, die letzten ein, zwei Jahre hatten wir noch mehr diese Diskussion. Haben wir jetzt wieder eine KI-Blase, kommt bald wieder ein KI-Winter. Im Zweifel brauche ich mich damit nicht beschäftigen, ist bald eh wieder alles weg. Ja. Sie haben ja eingangs gesagt, wir sehen die exponentielle Beschleunigung. Im Zweifel gehen die Entwicklungen, von denen man denken würde, sie gehen 10 Jahre. Die schaffen wir jetzt in einem halben Jahr. Und damit ist die Frage eigentlich schon so ein bisschen beantwortet, wie Sie das sehen. Was glauben Sie, ist der Grund, dass viele so denken oder argumentieren, dass sie sagen, ja, die Blase platzt bald und ich brauche mich nicht auseinandersetzen mit diesem
Thema? Naja, weil das halt eine sehr bequeme Position ist, nicht? Das Problem ist nur, die alte Position führt dazu, dass bald nichts mehr übrig ist, um das mal so zu sagen. Ja. Wir sehen im Laufe der Jahrzehnte, dass es tatsächlich immer diese Winter und diese Moden und diese Hypes gegeben hat. Ja, völlig richtig. Man muss allerdings eines sehen, es gibt da sozusagen ein unterliegendes Muster, nämlich profitiert haben zum Schluss immer nur einer, und das waren die USA. Mhm. Die haben das nämlich immer vorangetrieben. Es gab da immer Pioniere, die dann die nächste Stufe sozusagen initiiert haben und damit dann auch profitabel wurden, beziehungsweise man kann eben auch sagen, Stichwort KI ist kommende Informatik, man hat also dann eben neue Techniken eingesetzt und ist eben sehr schnell an den Markt gegangen. Das heißt also, es gibt letzten Endes überhaupt keine Alternative. Es wird sicherlich zu einer Wertkorrektur kommen, das ist immer so, ja, also die gegenwärtige, der Hype, das ist das ganz natürliche Hype-Cycle, den wir immer wieder sehen, ja. Aber das wird nicht zu einem Zusammenbruch führen. Also ich rechne nicht damit, dass wir jetzt sozusagen keine zweite New Economy Blase haben, sondern es wird etwas zurückgehen. Ja, die Erwartungen werden natürlich auch erstmal zurückgeschraubt. Aber das ist immer so. Und wenn man das weiß, kann man sich sicher auch darauf einstellen. Für uns hat das den großen Vorteil, dass wir mit unserer deutschen Geschwindigkeit vielleicht doch eine Chance haben. Ja, also gut, die Beispiele sind ja bekannt. Ich muss jetzt nicht nochmal aufführen. Ja, also Großbauwerke und so weiter. Ja, das sollten wir uns hier tatsächlich nicht leisten, sondern wir müssen einfach am Ball bleiben, ja, und dann eben sozusagen von hinten her die Dinge aufrollen. Ich kann nochmal betonen, was die Humanoiden betrifft, haben wir alles an Potenzial. Auch was unsere Industrie betrifft, haben wir alles an Potenzial. Es geht um Automatisierung und Autonomisierung. Ja, und es ist unsere einzige Chance, und wir sollten das auch wirklich jetzt mal verstehen und entsprechend handeln. Ja, und nicht wieder in unsere deutsche Präsigkeit zurückfahren. Ja, ja, das wird sowieso nichts.
Ja, absolut. Also kann ich nur so unterschreiben, und die meisten unterschätzen, wie wertvoll das ist oder wie viel man tun kann, indem man einfach dieses Video hier liked, teilt. Ja. Ja, deswegen lasst dem Video ein Herz da und sorgt dafür, dass wir das Ganze unterstützen. Und ich habe jetzt noch mal eine letzte Frage, weil wir eben auch sehr viele Zuschauer haben, die Arbeitnehmer sind, vielleicht Studenten oder sich die Frage stellen, wie kann ich von all diesen Entwicklungen profitieren? Vielleicht haben immer mehr Menschen haben auch tatsächlich Angst vor Arbeitsplatzverlust oder dass ihr jetziger Job in Zukunft tatsächlich nicht mehr relevant sein wird. Welche Empfehlungen haben Sie jetzt für die Menschen da draußen? Worauf sollte man sich fokussieren? Welche Felder, Berufszweige sind vielleicht besonders spannend aus Ihrer Sicht für alle, die sagen, ich möchte mich auch in das Feld der KI und der Robotik begeben. Sie begleiten natürlich auch viele Studenten hier. Was sehen Sie? Was sind die spannendsten Felder?
Naja, also ich meine, das ist jetzt natürlich ein bisschen schwierig aus meiner Position heraus, sozusagen jungen Leuten da einen direkten Tipp zu geben, so nach dem Motto, jetzt macht euch mal selbstständig. Ja. Wenn man selber sozusagen einen Lebensweg an der Hochschule hatte, wobei man natürlich auch der Fairness halber sagen muss, lebenseinkommensmäßig ist das nicht so attraktiv gewesen wie eine Gründung. Das dürfte auch klar sein. Ja, also das hat alles sein Pro und Contra. Ich würde den jungen Leuten, das sage ich Ihnen auch immer, überprüft das mal, ob nicht vielleicht der Aufbau eines eigenen Unternehmens nicht doch das ist, was euch Spaß machen könnte. Wenn ihr so ein minimales Unternehmergehen habt, dann ist das jetzt genau die Zeit, weil das ist jetzt ein echt goldener Moment. Ja, so wie vielleicht damals Bill Gates und Paul Allen gesagt haben, wow, dieser Mikroprozessor, das wird's. Ja, und das ist ja dann auch so gekommen. Beziehungsweise eben auch Steve Jobs und sein Wozniak. Das war im Grunde das Gleiche Mitte der 70er Jahre. Ja, also da würde ich sagen, seht diese Chance und überprüft das. Wenn das nicht euer Ding ist, dann schaut euch mal in der Welt um. Ja, geht mal ins Ausland, aber bitte vielleicht nach dem Studium oder auch in der Endphase des Studiums, macht erstmal hier einen vernünftigen Abschluss. Wenn Leute jetzt sozusagen gerade Abitur gemacht haben oder auch Schulabschluss, dann würde ich denen sagen, oder sage ich denen auch, macht das, was euch interessiert. Das klingt zwar banal, aber man sollte nicht nach dem gegenwärtigen Arbeitsmarkt seine Lebensentscheidung treffen, sondern guckt mal, was euch Spaß macht, ja, und dann studiert das oder macht auch entsprechende Lehre. Ja, das wird wahrscheinlich nicht mehr so sein. Das war im Grunde auch nie so, dass man, wenn man studiert, dass man dann ein höheres Einkommen hat als jemand, der jetzt einen Handwerksbetrieb aufbaut. Ganz im Gegenteil. Ganz im Gegenteil. Also eine solide, sagen wir mal, Tätigkeit in unserer Welt, ja, Stichwort eben Humanoide. Ja. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Handwerksbetriebe zukünftig eben tatsächlich auch humanoide Roboter nutzen. Und die Frage ist ja, wie machen sie das? Da wird auch ganz viel Know-how erforderlich sein. Ich meine, auch wenn Sie heute einen Handwerksbetrieb sehen, ja, der zum Beispiel Kommunikationstechnik macht, das ist überhaupt nicht mehr vergleichbar mit vor 30 Jahren, ja, dass die also sozusagen mit Routern umgehen und mit Netzwerktechnik in dieser Form. Damals hat man halt Kabel verlegt für ein Telefon. Ja, das ist eine ganz andere Qualifikationsstufe. Das heißt also, das dringt sowieso in alle Bereiche ein. Ja, und überlegt euch mal, würde ich, wie gesagt, ob das nicht vielleicht was ist, was euch auch faszinieren könnte, denn das wird mit Sicherheit eine große Zukunft sein. Also macht das, was euch Spaß macht, guckt euch in der Welt um und prüft, wo ihr euch wohlfühlt. Und dann klappt das auch. Es ist nämlich nicht so gewesen, ja, dass zu unserer Zeit das alles so trivial war. Sondern es gab damals auch eine akademische Arbeitslosigkeit. Physiker zum Beispiel hat man gesagt, macht das auf keinen Fall. Ja. Physiker sind aber wohl hoch begehrt. Ja. Ja, also ich würde auf solche Voraussagen nicht viel geben. Ich würde einfach sagen, einfach machen und mit. Ich würde allerdings auch dazu raten, den Ausbildungsabschnitt schnell zu durchlaufen. Ja. Weil dann sind sie noch jung und haben alle Chancen.
Nicht? Ja, vor allem, was Sie sagen, also wir stehen im Wesentlichen immer noch am Anfang einer industriellen und technologischen Revolution, und sich jetzt selbstständig zu machen und ein Unternehmen in dem Bereich zu gründen, ist sicherlich nicht die schlechteste Entscheidung. Also Herr Knoll, super interessante Einblicke in Ihre Arbeit. Vielen Dank nochmal für die Einladung hier und dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Gern geschehen.
Und wenn ihr noch Fragen an den Herrn Knoll habt, schreibt super gerne in die Kommentare. Ich bin mir sicher, dass wir in Zukunft wieder mal sprechen können. Es wird auch von Ihnen viele Updates geben die nächsten Jahre, da bin ich mir sicher.
Davon gehen wir aus, und, ja. Und wie gesagt, wir sind natürlich auch immer gerne bereit, uns sozusagen dann weiteren Diskussionen zu stellen. Ja, bitte aber natürlich auch zu berücksichtigen, dass in der Tat, ja, es ist einfach unglaublich viel los, was positiv ist. Ja, wir können also sicherlich nicht auf alles reagieren, aber wenn wir uns wieder treffen, in nicht allzu langer Zeit, Stichwort exponentielles Wachstum, wird immer kürzer, dann sehr gerne.
Ja, also schreibt es in die Kommentare. Wir nehmen alles mit auf fürs nächste Mal. Herr Knoll, vielen Dank.
Super, ja, danke schön.
Bis dahin.
Danke vielmals.